Kunsträuber haben bei einem Einbruch ins Dresdner Residenzschloss Schmuckstücke von kaum messbarem Wert erbeutet. Zwei Männer stiegen am frühen Morgen durch ein Fenster in das grüne Gewölbe ein und stahlen juwelenbesetzten Schmuck. Die Täter entkamen unerkannt.
Susanne Daubner, Tagesschausprecherin, am Montag, dem 25. November 2019. Der Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden. Juwelen und Schmuck im geschätzten Wert von mehr als 100 Millionen Euro wurden geraubt. Der historische, der immaterielle Wert dürfte sehr viel höher liegen. Geraubt von Mitgliedern des Remo-Clans. Der Raub war spektakulär, wie auch der Gerichtsprozess gegen die Täter danach. Und ab heute können nun etliche gestohlene Kostbarkeiten wieder im grünen Gewölbe Dresden betrachtet werden. Darüber spreche ich jetzt mit Butz Peters. Er ist Journalist und Rechtsanwalt. Er hat den Prozess in Dresden verfolgt, im letzten Jahr dazu ein Buch veröffentlicht, Der Clan und die Juwelen, der Einbruch ins Dresdner grüne Gewölbe und die Macht der Remos. So heißt dieses Buch. Damit schönen guten Morgen, Butz Peters. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Schmidt.
Der materielle Wert der geraubten Juwelen und der Schmuckgegenstände ist das eine. Wie ist es mit dem historischen Wert, mit dem ideellen Wert? Kann man das überhaupt abschätzen?
Dieser Wert ist praktisch unermesslich, weil es ist der Sachsenschatz. Das grüne Gewölbe hat ja die Geschichte, dass August der Starke, der große legendäre Sachsenherrscher, gesagt hat, er macht sich eine spezielle Schatzkammer. Es war Barock, es war Potz. Kunst trotz Kultur und alle, die zu ihm kamen, die mussten erstmal durch diese ganze riesige Sammlung in diesem grünen Gewölbe, um zu sehen, was er nicht alles zusammengetragen hatte. Und ja, das war der Sachsenschatz. Die Vorstellung für viele, das ist das, was praktisch historisch aus der Monarchie hier rübergewachsen ist. Und die Sachsen haben ja auch immer so eine leicht monarchistische Ader. Und als dieser Schatz vor fast 5 Jahren gestohlen worden war. Das war natürlich ein Riesenschock, das war unvorstellbar. Und da gab es dann fast schon philosophische Fragen, nämlich wenn der Staat nicht einmal mehr in der Lage ist, unseren Schatz, den Sachsenschatz, zu schützen, was ist denn überhaupt noch schützenswert? Es war schlicht das unvorstellbare Geschehen, nämlich dass der Sachsenschatz gestohlen wurde. Und es hat damals sehr viele Menschen umgetrieben und regelrecht erschüttert.
Erschüttert, das glaube ich sofort. Es wurden ja insgesamt 21 Schmuckstücke erbeutet. Nicht alle sind mittlerweile zurück. Warum haben denn die Ermittler von den Remo-Mitgliedern nicht alles zurückbekommen?
Das hätten sie gerne gemacht, aber das war ja eine sehr spektakuläre Situation. Das Verfahren lief, die Chancen für die 6 Angeklagten, besser gesagt 5 Angeklagten, einer ist ja freigesprochen worden, waren nicht besonders groß freigesprochen zu werden, weil herausgekommen war durch einen DNA-Sachverständigen, dass von 4 von ihnen an der Einstiegsstelle unzweifelhaft DNA gefunden worden war. Beim 5. gab es eine Mischspur, da war nicht ganz klar, ob er mit dabei gewesen ist. Und dann plötzlich das sogenannte Vorweihnachtswunder vor 1,5 Jahren von Seiten der Remos wurde angeboten, Schmuck zurückzugeben. In dem Augenblick war noch nicht ganz klar, wie viel das sein wird. Und dann trafen sich Ermittler des LKA mit 2 Anwälten in Berlin in einer Seitenstraße des Kurfürstendamms in einer Anwaltskanzlei. Es war Samstagabend, eine 15 Minuten vor Mitternacht. Und als dann die Kriminalbeamten dort ankamen, hatten die beiden Anwälte auf ihrem Besprechungszimmer auf dem Tisch fein säuberlich das aufgebaut, was sie an Beute von den Remos bekommen hatten. Und da waren halt von den 21 gestohlenen Gegenständen 8 wieder da. Stark beschädigt, stark zerbeult, aber es war halt der größte Teil wieder da. Man darf aber nicht vergessen, dass das wertvollste Stück, nämlich die Epaulette mit dem großen weißen sächsischen Stein, nicht mit dabei gewesen ist und dieses Schmuckstück und die beiden Steine damals ungefähr zum Zeitpunkt des Baus der Frauenkirche von August dem Starken erworben, war genauso teuer wie die Frauenkirche insgesamt, also von unvorstellbarem Wert war dieser große sächsische auf der Epaulette, also am Schulterstück, das zum Tragen war. Also die Freude ist groß, dass die meisten Gegenstände wieder da sind, wenn auch zerbeult, zerschunden, zerstoßen. Einiges, gerade das schönste Stück, fehlt halt noch.
Ja, dass der sächsische Weiße fehlt, ist ein dramatischer Verlust. Sie haben ja nun Butz Peters den Prozess begleitet. Wie haben sich die Mitglieder des Remo-Clans vor Gericht verhalten, nachdem sie dann erkannt haben, wir haben keine großen Chancen, wir geben etwas zurück? Hat sich da irgendwas verändert? Waren sie einsichtig?
Auch von Einsicht, glaube ich, kann man da nicht sprechen. Es war ein strategisches Moment. Am Anfang waren ja die Angeklagten siegessicher, gaben sich unschuldig. Die Anwälte erklärten, sie wären mit Sicherheit freigesprochen. Allesamt, die säßen nur dort, weil sie den Namen Remmo hätten. Dann kam halt heraus, ich hatte es eben schon gesagt, dass vier von ihnen mit Sicherheit von der Partie gewesen waren am Schloss durch DNA-Spuren. Da sank die Stimmung dann kolossal. Und dann sozusagen das Highlight, das sogenannte Vorweihnachtswunder, dass plötzlich die Remmos über ihre Anwälte organisiert hatten, viel zurückzugeben. Da war die Stimmung dann am Ende richtig gut. Und dann kam ja noch als Höhepunkt der letzte Verhandlungstag. Da sind dann ja drei von ihnen auf freien Fuß gekommen, nämlich alle, die sich auf diesen Deal eingelassen hatten. Und vorher wurden sie ja mit unter größten Sicherheitsvorkehrungen vorgeführt, in Konvois mit vier Autos an Händen mit doppelten Handschellen gefesselt. Und plötzlich verließen sie als freie Menschen diesen Gerichtssaal. Das war schon ein Bild, was bei den Prozessbeobachtern haften geblieben ist.
Okay.
Nochmal ganz kurz zu der Frage, wie waren Sie? Sie waren am Anfang siegessicher, es war ein Auf und Ab, dann waren Sie sehr kämpferisch und am Ende sind Sie fast völlig entspannt daraus marschiert, wie
Okay.
freigekommen sind.
Ach, eigentlich auch kein schönes Bild. Okay, Butz-Peters, zum Schluss die Frage: Wie finden Sie es, dass die Juwelen, zumindest die, die zurückgekommen sind, dass die jetzt wieder ausgestellt werden, hoffentlich besser gesichert als davor? Wie finden Sie das?
Ich finde das wunderbar. Es gibt ja viele Kritiker, die sagen, man hätte da nicht nachgeben dürfen. Die hätten keinen Strafrabatt bekommen dürfen, die Angeklagten. Was wäre gewesen, wenn man es so gemacht hätte? Das, was wir ab heute wieder im Museum sehen können, wäre nicht zu sehen gewesen. Also ich finde es ein großer Tag, der Tag des Deals für die Sachsen, für überhaupt alle Kunst- und Kulturinteressierten Menschen, weil die Gegenstände sind wieder da. Das ist der große Vorteil dieses Deals. Hätte es ihn nicht gegeben, wären die Sachen halt nicht mehr da gewesen. Und das wäre unermesslich traurig gewesen.
Herr Peters, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und schönen Tag noch.
Ihnen auch, Herr Schmidt,
Danke,
danke.
tschüss.
Tschüss.
Das Grüne Gewölbe Dresden kann endlich wieder Teile des geraubten Kunstschatzes zeigen. Darüber habe ich gesprochen mit Butz Peters, Rechtsanwalt und Journalist. Und letztes Jahr ist sein Buch erschienen, Der Clan und die Juwelen, der Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe und die Macht der Remmos.